Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Nathanael Winkler zu Ihnen und sein Predigtthema lautet: Alles dient zum Besten. Vorher jedoch hören Sie die Schriftlesung sowie ein Lied vom Jugendchor mit dem Titel Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel inneren Gewinn und gottesreichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
Bevor wir noch so ein wunderbares Lied hören, ich denke, wir sind alle sehr erquickt, möchte ich Ihnen die Schriftlesung zur Botschaft weitergeben von Nathanael Winkler. Alles dient zum Besten. Ich lese aus Römer 8, ich beginne mit dem bekanntesten Vers, Römer 8, Vers 28 und lese bis und mit Vers 39. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr, der noch auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir hören nochmals ein Lied des Jugendchores, Herr, das Licht deiner Liebe.
Für uns auf. möchte Sie auch alle nochmal im Namen Jesus begrüßen. Es ist eine Freude, heute auch ein Vorrecht da, am Wort zu dienen. Wir wollen ja gemeinsam Römer 8, Vers 28 durchnehmen und ich möchte nur erst nochmal mit uns beten. Ja, danke, Vater im Himmel, dass du heute Morgen gegenwärtig bist. Danke, Herr, dass du lebendig bist, dass dein Wort lebendig ist und dass du zu uns reden willst, Herr. Und wenn wir jetzt gemeinsam als Gemeinde dein Wort forschen, Herr, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder auf deinem Gesetz. Amen. Wir haben uns sicher schon mal diese Frage gestellt, Gott, warum? Warum diese Situation in meinem Leben? Warum diese Krankheit? Warum bin ich jetzt meinen Job los? Warum dieser Todesfall? Und so weiter. Und denk vielmal, verstehen wir nicht gerade, warum? Warum diese Situation? Aber wir haben diese Wort aus Römer 8, Vers 28, wo steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Eine kurze Geschichte eines einzigen Überlebenden eines Schiffsunglücks erzählt, der auf eine unbewohnte Insel verschlagen wurde. Er konnte sich eine Hütte bauen, in der er alles verwahrte, was er von dem Wrack gerettet hatte. Er betete zu Gott um Rettung und suchte ängstlich den Horizont ab, um sich einen eventuell vorbeifahrenden Schiff bemerkbar zu machen. Eines Tages sah er zu seinem Schrecken seine Hütte brennen. Alles, was er besaß, ging in Flammen auf. Aber was wie das denkbar Schlimmste ausgesehen hatte, war in Wirklichkeit das Beste, was ihm hätte geschehen können. Wir bemerkten ihr Rauchsignal, sagte der Kapitän des Schiffes, das zu seiner Rettung kam. Also wir verstehen nicht immer, warum. Vielmal erst nachhinein. Gott meint es gut mit uns. Diese Stelle ja aus Römerbrief, kurz Römerbrief. Es ist Paulus, der diesen Brief schreibt an die Gläubigen in Rom. Man nennt diesen Brief auch die Kathedrale des christlichen Glaubens. Wir nehmen jetzt bei uns in der Jugend gerade Römerbrief durch. Wir sind schon ziemlich lang dran. Wir sind jetzt im Kapitel 9. Ich muss ein bisschen mithelfen, ja. Und in Römerbrief, da sehen wir, wie Paulus erklärt, in den ersten drei Kapiteln, wie alle Menschen vor Gott schuldig sind. Er erklärt, dass jeder Mensch, egal ob er meint, ja, ich bin ja gut, ich tue ja Gutes, schlussendlich, wenn er vor Gott steht, ist er schuldig. Er erklärt in den ersten drei Kapiteln, dass auch die Juden, welche das Gesetz haben, sie sind schuldig, weil das Gesetz ihnen ja zeigt, du kannst nicht vollkommen sein vor Gott. Und in Römer Kapitel 3, die Verse 10 bis 12, lesen wir, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Das ist die Schlussfolgerung von Paulus. Keiner ist da, der Gott wirklich sucht. Es ist keiner da, der gerecht ist. Auch nicht einer. Und ab Vers 21 von Kapitel 3 lesen wir, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir werden umsonst gerechtfertigt. Für deine Errettung kannst du schlussendlich gar nichts machen. Es ist Gott, der dich umsonst gerecht macht. Und werde umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also nochmal, ein Mensch von sich aus, durch eigene Werke, er kann nicht vollkommen werden, sondern nur durch Jesus Christus und Jesus allein. Nur durch Glaube an Jesus Christus. Es ist Gnade. Weiter erklärt Paulus in die nächste Kapitel die Rechtfertigung und erklärt nicht durch das Gesetz. Ich habe es ja schon vorher gesagt, das Gesetz zeigt, du kannst nicht gerecht sein vor Gott. Und dann kommen wir zu Kapitel 8. Und in Kapitel 8, wir können sagen, es ist Kapitel über den Geist Gottes. Es ist dieses Kapitel, der uns Sicherheit vermitteln soll. Jeder Kind Gottes. Und ich denke, das Wort Gottes ist klar, dass ein wahrer Kind Gottes, bewusst ein wahrer Kind Gottes, kann nicht verloren gehen. Ja, warum? Kapitel 8, Vers 1. Also gibt es jetzt kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt kein Verdammnis für die, welche Kinder Gottes sind. Und die letzte Verse von diesem Kapitel. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder gegenwärtig noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns scheiden von Gott. Warum? Weil der Geist Gottes in uns ist. Der Geist ist der, der uns führt und leitet. Der Geist ist der, der uns bewahrt von Sünde. Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist der Geist Gottes, der dich frei macht. Wir sind nicht mehr Sklave von unserer alten Natur. Vers 6 und 7, denn die Gesinnung des Fleisches ist tot, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wir sind nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Wir gehören Gott, wir gehören Jesus Christus, wir sind sein Eigentum. Und in diesem Kapitel, diese wunderbaren Versen, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn der Geist Gottes in dir ist, bist du ein Sohn Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Wir haben eine sehr intime Beziehung mit unserem Gott. Es ist nicht dieser distanzierte Gott, von dem ich Angst habe. Viele Christen leben leider in einer Beziehung mit Gott, in dem sie Angst haben von Gott. Es ist, Gott ist ein zorniger Gott, ist ein Gott, der bestraft und ich muss aufpassen. Nein, wir haben einen Gott, der uns liebt. Wir haben einen Gott, wir dürfen ihn Abba, Vater nennen. Aber es ist nicht, dass man jetzt sagt, Papi, Das ist mehr als das. Es ist eine Person, wenn wir das so verstehen dürfen, du kannst zu deinem Vater im Himmel kommen und über alles mit ihm reden. Er kennt deine Anliegen und er meint nur das Beste mit dir. Nochmal, nicht ein distanzierter Vater. Ich denke, in diesem Raum gibt es viele, die Kinder haben. Und als Eltern, als Vater, wir meinen es meistens ja gut mit unseren Kindern. Ja, ich denke, viele, wo ihre Kinder groß sind, dann denkt man, oh, da hätte ich das ein bisschen anders machen müssen und da konnte ich auch noch ein bisschen barmherziger sein, da musste ich vielleicht ein bisschen strenger sein. Gut, nachhinein ist man clever. Aber jeder Vater kann bezeugen, ja, ich meine es eigentlich gut mit meinen Kindern. Aber ein irdischer Vater ist so anders als unser Vater im Himmel. Er meint es nur gut mit uns. Nur gut. Nochmal dieser Vers, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Wieder zuvor, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wir, die wir Kinder Gottes sind, wir sind Miterben. Uns erwartet eine wunderbare Herrlichkeit. Und alles, was uns da auf Erde passiert, wenn wir Kinder Gottes sind, Gott, unser Vater, meint es gut. Und wenn wir nachher zum Vers 28 kommen, dann ist dieser eine Gedanke sehr wichtig. Was ist Christus dir? Wie siehst du Gott? Ist er wirklich ein Gott, der für dich wie ein Vater ist? Oder ist Gott für dich ein distanzierter Gott? Ein Gott, vor dem du Angst hast? Wir haben den Geist Gottes in uns. Es ist der Geist Gottes, der uns sogar führt im Gebet. Vers 26 und 27. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechliches Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Dieser Vers will nicht sagen, dass wir in irgendeiner unaussprechlichen Seufzer, also in einer unbekannten Sprache beten. Oh nein, das sei ferner. Es geht da, dass der Geist für uns betet. Es ist der Geist, der in uns ist. Er ist, der uns führt. Er ist, der uns leitet. Er ist der, der auch für uns betet. Verstehen wir diese Gedanken? Und das sollte in uns eins wirken: Sicherheit. Sicherheit, dass wir wirklich sagen können, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Lass uns jetzt zu unserem Vers gehen, Vers 28. Ich lese Vers 28 bis und mit 31 nochmal. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt. Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Kurz diese Verse. In Vers 28 haben wir dieses Wort, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das Wort Vorsatz ist nach seinem Absicht. Es ist alles, was in dein Leben passiert, ist Absicht Gottes. Ja, sogar, dass du ein Kind Gottes bist, ist schlussendlich seine Absicht. Wir sind durch Gnade errettet. Ja, du musst glauben, auf jeden Fall. Aber es ist Gottes Absicht gewesen. Denn wenn ich jetzt in diesem Raum würde fragen, warum bist du ein Kind Gottes? Dann würdest du sagen, es ist Gottes Gnade. Nicht immer weiß ich warum. Warum ich und meine Nachbarn nicht? Und wir können nur Gott dankbar sein, für was er gemacht hat. Für diese Erlösungswerk. Seine Absicht, denn die er vorher erkannt, also vorher ersehen hat, die hat er vorher bestimmt. Zu was? Er hat uns bestimmt, die, die an ihm glauben, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, Jesus Christus, der Erstgeborene sei, unter vielen Brüdern. Er hat uns vorher bestimmt, Söhne Gottes zu werden, Miterben von etwas viel Höheres. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Also wenn du ein Kind Gottes bist, bist du gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sehr dominant in diesen Versen ist, es ist immer er. Es ist Gott, der tut. Es ist nie der Mensch, es ist Gott. Es ist alles ein Werk Gottes. Und Vers 30, es steht in Vergangenheitsform. Jetzt frage ich dich, bist du schon verherrlicht? Die meisten, dann geht er, würde sagen, ja, so ganz verherrlicht bin ich auch noch nicht. Wir befinden uns immer noch in unserem Fleisch. Wir kämpfen immer wieder mal mit unserer alten Natur. Aber im Hinblick auf Gott sind wir schon verherrlicht. Jeder, der ein Kind Gottes ist, ist gerecht vor Gott durch Jesus Christus. Und deshalb hast du diese Hoffnung, verherrlicht zu werden, dann, wenn er wiederkommt. Es ist eine Sicherheit, der du leben musst. Deshalb kann Paulus so klar bezeugen, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Lebst du diese Sicherheit? Nochmal, dieses Leben von dieser Sicherheit ist sehr wichtig. In Bezug auf Vers 28. Ich lese Vers 28 nochmal. Ich habe die Elberfelder Übersetzung. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ein Bruder hat mir aufmerksam gemacht auf eine andere Übersetzung. Der Schlachter 2000, wo es steht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Also nicht nur zum Guten, sondern zum Besten. Es ist ja egal, was in dein Leben kommt. Es dient zum Besten. Wir wollen von diesem Vers zwei Gedanken anschauen. Erstmal denen, die Gott lieben oder nach seinem Vorsatz. Was heißt denen, die Gott lieben? Und das Zweite, alle Dinge. Was meint Gott, wenn er sagt, alle Dinge? Denen, die Gott lieben. Es ist interessant, dass eigentlich Paulus in dem Römerbrief, er will ja eins zeigen, dass wir durch Gnade erlöst sind und durch Glaube an Jesus Christus und dass der Mensch aus Werken nichts erreichen kann. Aber Paulus, wenn er den Römerbrief schreibt, er geht in einen Blick von einem Ungläubigen, der zu Glaube kommt. Und das nur durch Gnade, nicht durch Werke. Aber da sagt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, nicht die, die an Gott glauben. Was will er damit betonen? Weil sonst im Römer 1, Vers 16, auch die anderen Verse, wo wir vorher gelesen haben, denn ich schäme mich das Evangelium nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch dem Griechen, als jedem Glaubenden. Warum steht da nicht, wir wissen aber, dass denen, die an Gott glauben. Warum lieben? Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, Johannes 14, Vers 15. Da sagt er die Aposteln und die Jünger, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und in Vers 21 vom gleichen Kapitel, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Also wer ist es, der Gott liebt? Es ist der, der seine Gebote hält. Ich denke, 5. Mose Kapitel 6 erklärt das sehr gut. Es ist ja diese bekannte Gebet, Schma Israel, höre Israel. 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wer ist es, der Gott liebt? Es ist der, der alles darauf setzt, wie es da steht, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft. Alles, was ich tue, alles, was ich mache, zur Ehre Gottes zu tun. Wir müssen auch verstehen, was ist dort, wo wir uns bekehrt haben, wo der Geist Gottes in uns hineinkam, was ist da wirklich passiert? Auf diesem Moment ist es nicht mehr das eigene Ich, das lebt, sondern auf diesem Moment ist Jesus Christus in mir und er muss Raum bekommen. Der Geist Gottes muss Raum bekommen und von diesem Moment an soll Jesus lebendig werden und das eigene Ich sterben. Mein ganzes Ich hat nur ein Ziel, zur Ehre Gottes zu leben. Nicht ich lebe, sondern Christus in mir. Und da frage ich dich ganz persönlich, wie ist deine Beziehung mit Gott? Ich will jetzt nicht, wenn jemand denkt, ja, ich tue dies und jenes. Nein, es geht nicht um dem. Wie ist deine Beziehung? Liebst du Gott? Liebst du ihn von ganzem Herzen? Bist du hungrig nach seinen Vorschriften? Herr, was willst du und nicht was will ich? Was ist Christus dir? Umso mehr Gott Raum nimmt in dein Leben, umso mehr Christus, sein Geist Raum nimmt in dein Leben, umso mehr wirst du auch Gottes Plan und Wille verstehen und erkennen und auch akzeptieren. Umso mehr du im Wort Gottes zu Hause bist, umso mehr du diese Beziehung mit Gott suchst, im Gebet, umso mehr wirst du auch verstehen, ja Gott, warum dies und jenes. Umso einfacher wirst du es auch haben, gewisse Situationen zu akzeptieren. Weil wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken oder alle Dinge zum Besten mitwirken. Wenn da steht alles oder alle, das heißt alles, alles, was in deinem Leben passiert als Kind Gottes, hat ein Ziel. Es dient zum Besten. Für dich persönlich und fürs Reich Gottes. Es macht dir für etwas bereit, für etwas Zukünftiges. Denn wir haben es alle einfach, wenn es um gute Dinge geht. Wenn es uns gut geht, dann sagen wir Gott, danke. Du bist so gut und gütig. Du meinst es so gut mit mir. Da haben wir kein Problem. Aber wie ist es, wenn andere Situationen in unser Leben hineinkommen? Situationen, wo menschlich gesehen schwer sind. Krankheiten. Jeder von uns wird mal krank, ob wir es wollen oder nicht. Wir werden mal krank und ja, die einen, vor allem die Männer, die leiden da mehr als die Frauen, als die meinen mindestens, dass sie mehr leiden. Da könnte Frauen wahrscheinlich ein ganzes Buch darüber schreiben, ja. Aber wenn es Krankheiten gibt, dann denken wir auch, ja, warum das? Ich bin doch ein Kind Gottes, ich bin doch Gott so treu. Aber was passiert, wenn jemand krank ist? Nur so als Nebengedanke. Es führt eine was? Zu Gebet. Es führt eine zurück zu Gott. Und wenn jemand krank ist, auf einmal beginnen auch andere Geschwister für diese Bruder oder Schwester zu beten. Ziel erfüllt. Die Leute suchen wieder Kontakt zu Gott. Sind nur so kleine Beispiele. Oder jemand wurde gekündigt für seine Arbeit. Ich habe ein Zeugnis gehört, ein Mann, der wurde gekündigt für seine Arbeit. Er hat es am Anfang nicht verstanden. Und dann, er wurde aktiv in der Gemeinde auf einmal. Auf einmal hat er gesehen, hey, Gott gibt mir Zeit. Und er wurde aktiv in der Gemeinde. Und er hat jetzt einen neuen Job, aber aktiv ist er immer noch. Wunderbar. Ziel erreicht. Ja, wie ist es mit Versuchungen, die in unser Leben hineinkommen? Wie ist es, wenn Situationen hineinkommen, wo wir wie gesagt, ja, das sind jetzt Versuchungen. Aber eine Versuchung, was passiert da? Es macht uns stark. Und wenn wir mal fallen, dann macht es uns wieder demütig. Ich sage nicht, dass wenn jemand in Sünde fällt, dass es gut ist. Aber Gott kann diese Situation und wird diese Situation benutzen, damit diese Person zurückfindet. Und damit durch diese Situation er noch mehr näher zu Gott findet. Es macht einen demütig. Es bewahrt auch vor geistlicher Hochmut. Sünde in ein Leben bringen Versöhnung mit Gott. Schwere Zeiten und Verfolgungen, darum schreibt ja Paulus auch diese letzten Verse, denn ich bin überzeugt, es werde Tod noch Leben, werde Engel noch Gewalten und so weiter. Uns trennen, nichts wird uns trennen. Schwere Zeiten und Verfolgung, es macht uns abhängig von Gott. Ich denke, wir leben in einer Gesellschaft heute da in der Schweiz, in Deutschland, Europa, wo wir an sich Verfolgung nicht mehr kennen. Aber Verfolgung bringt einen näher zu Gott. Gott hat sein Ziel. Lasst uns diese Gedanke, alle Dinge dienen zum Guten, anhand biblischer Beispiele anschauen. Oder erstmal ein anderes Beispiel. Es kommt ein junger Mann zu einem Pastor, zu seinem Pastor, also einer der Ältesten der Gemeinde, und er sagt zum Pastor, ich will wachsen im Glauben. Ich will stark werden im Glauben. Willst du mir helfen? Und er, ja, gerne. Ich helfe dich gerne. Lass uns in Gebet gehen. Und dann betet der Pastor für diesen jungen Mann und sagt, Gott, bring über diesen jungen Mann schwere Zeiten. Dieser junge Mann, Moment, so habe ich es nicht gemeint. Ja, willst du stark werden? Willst du wachsen? Willst du lernen, was es heißt, an Gott zu vertrauen? Keiner von uns will schwere Zeiten haben. Aber die, welche schwere Zeiten durchmachen, wenn sie nachhinein zurückschauen, sagen sie, ja, ich bin gewachsen. Ich bin im Glaube gewachsen. Wir haben ein Beispiel aus dem Alten Testament von Josef. Josef, was war er für ein junger Mann? Er war, man kann sagen, vom Kindesalter ein Gottes fürchtiger junger Mann. Er war sehr geliebt von seinem Vater Jakob. Er war so geliebt, dass er ihm sogar ein extra Kleid gemacht hat. Und dieses Kleid, es gibt die eine Ausleger, die sagen, das war ein Fehler von Jakob, dass er es überhaupt gemacht hat. Aber wir müssen erkennen, dass diese Art Kleid, das Josef bekommen hat, alttestamentlich, zu dieser Zeit war es ein Zeichen der Reinheit. Und so einer war Josef. Er war rein. Er war ganz anders als seine Brüder. Ja, die waren neidisch. Aber Josef, und das sehen wir anhand seiner Zeugnis nachher, was war er für ein Mann Gottes? Und er wurde nicht erst später ein frommer Mann Gottes. Von Kindesalter, von Jugendalter hat er ganz klare Prinzipien gehabt in Bezug auf seinen Glaube. Und für Josef sah ja alles sehr gut aus. Und kaum geht er zu seinen Brüdern, er ist mal alleine weg vom Vater und sie wollen ihn umbringen. Sie verkaufen ihn als Sklave und er kommt nach Ägypten. Für Josef war diese Situation hoffnungslos. Da war nichts Gutes. Und kaum ist er im Hause Potiphar hochgestiegen und schon wird er in den Kerker geschmissen, nicht durch seine Schuld. Aber auch dort, er bleibt Gott treu. Wir lesen nicht, dass er sagt, oh, warum und dies und jenes. Er bleibt Gott treu. Er akzeptiert die Situation so, wie es ist. Und in 1. Mose Kapitel 45, da lesen wir über diese Glaube von Josef, wo er seine Brüder sagt, 1. Mose 45, Vers 7 und 8, doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Wow. Also Josef konnte auch ganz anders reagieren. Er konnte all seine Brüder umbringen lassen, wenn er wollte. Aber er sagt, nein, nicht ihr habt es gemacht, sondern es war ein Teil vom Plan Gottes. Und Josef konnte das nur sagen, weil er in dieser Beziehung mit Gott lebte. Er hatte eine lebendige Beziehung mit Gott. Aber umso mehr wir haben ja den Geist Gottes in uns. Und deshalb, liebst du Gott? Was ist dein Verständnis über Gott? Wir können auch das Beispiel Hiob nehmen. Hiob, er hat alles gehabt, was ein Mensch überhaupt wünschen kann. Reichtum, eine wunderbare Familie. Und er hat alles verloren. Alles. Wirklich alles. Seine Kinder, seine ganze Reichtum, nichts hat er mehr gehabt. Und am Schluss noch seine Frau, wo ihm sagt, verfluche doch Gott und dann ist die Sache erledigt mit dir. Er sagt nein. Und in Hiob 45, Vers 4 und 5, da lesen wir, wie er sagt, ich muss schweigen. Ich muss schweigen. Und ich will Gottes Plan akzeptieren. Hiob 40, Vers 4 und 5. Israel, das Volk Israel in der Wüste. Das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste. Warum? Gott hat mit alles einen Plan. Und in 5. Mose, da lesen wir, Kapitel 8, Verse 15, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurigen Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus den Kiesfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mann speiste und deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen, dass deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohl tue. Und du da nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Gott führt uns manchmal Situationen, um uns demütig zu halten. Aber wenn wir nachhinein zurückblicken, sagen wir, jetzt verstehe ich warum. Meistens aber erst nachhinein. Aber während du in einer schweren Situation befindest, akzeptierst du Gottes Wille für deine momentane Situation? Es ist Gott, der dich in seine Hand hat. Und dieser Gott hat das ganze Universum in seiner Hand. Er ist Schöpfer Himmel und Erde und er nennt sich dein Vater. Vertraust du ihm? Der Psalmist im Psalm 119 ist froh über Züchtigung. Er sagt im Psalm 119, Vers 67, in Bezug auf Züchtigung, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort. Dieser Prozess, den er durchgemacht hat, war positiv. Es hat ihm dazu geführt, dass er Gottes Wort haltet. Oder Vers 71. Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Ordnungen lernte. Wow, können wir es auch sagen? Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde? Welcher Mensch liebt das überhaupt? Aber er erkennt, Gott, danke, weil es hat mich zurückgeführt zu dir. Zurück zu erkennen, was deine Wille ist. Zurück zu unserem Kapitel, Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dingen zum Guten oder zum Besten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir haben diese zwei Punkte gesehen. Wer sind die Gott lieben? Ich stelle noch mal diese Frage. Was ist Christus dir? Wie ist deine Beziehung mit einem lebendigen Gott? Wie ist deine Beziehung mit einem Vater, der dich liebt und es gut meint mit dir. Und das Zweite, alle Dinge, also alles, was in dein Leben kommt, Gott meint es gut. Er meint es zum Besten. Nicht nur gut, zum Besten. Also wenn du nächstes Mal und diese Frage stellst, Gott, warum? Und diese Frage ist berechtigt. Es ist automatisch normal in uns, dass wir sagen, Gott, warum? Und dann sage Gott, danke. Es ist ein Teil von deinem Plan, welchen ich nicht immer verstehe. Aber du hast einen Plan. Ich will zum Schluss ein wunderbares Zeugnis lesen über eine Person, die ein sehr schlimmes Schicksal erlebte. Ich möchte es vorlesen. Als Moody und ich im Jahre 1874 in Edinburgh Versammlungen abhielten, hörten wir die traurige Nachricht vom Untergang des französischen Schiffes. Ville de Havre, ich denke, ich lese es sicher falsch, aber egal. Auf seiner Rückkehr von Amerika nach Frankreich. Ein Boot war Frau Spafford mit ihren Kindern. Mitten auf dem Ozean stieß der Dampfer mit einem Segelschiff zusammen und sank innerhalb von einer halben Stunde. Fast alle Menschen kamen dabei um. Frau Spafford holte ihre Kinder aus den Betten und brachte sie an Deck. Nachdem sie erfahren hatte, dass das Schiff bald sinken würde, kniete sie mit ihren Kindern nieder und betete zu Gott. Wenn es möglich wäre, sie zu retten, oder sie bereit zu machen, zu sterben, wenn das sein Wille sei. In wenigen Minuten sank das Schiff und die Kinder versanken mit ihm. Ein Matrose des Schiffes ruderte über die Stelle, wo das Schiff gesunken war, und entdeckte Frau Spafford im Wasser schwimmend. Er rettete sie und nach 10 Tagen wurde sie in Cardiff am Land gebracht. Von dort aus telegrafierte sie ihrem Mann: allein, gerettet. Sofort reiste er nach England ab, um seine Frau nach Chicago zu holen. Später ließ Spafford dieses Telegramm einrahmen und in sein Büro hängen. Moody verließ seine Versammlung in Edinburgh, weil er versuchen wollte, die so hart getroffene Eltern zu trösten. Er hatte Grund, sich zu freuen, denn sie waren fähig zu sagen: es ist gut, Gottes Wille geschehe. Es ist gut, Gottes Wille geschehe. Nachdem sie ihre ganze, also 4 Kinder verloren haben. Zur Erinnerung an den Tod seiner Kinder schrieb Spafford das Lied, das schon manche betrübten Herzen Trost gebracht hat. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreiset den Herrn. Nun lebe ich in Christus, für Christus nur allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Vater Himmel, für dein Wort. Danke für diese wunderbare Verheißung, welche wir in dein Wort haben, dass alle Dinge zum Besten dienen. Dass wir diese Verheißung wahrnehmen dürfen für unser Leben und dass wir immer auf dich blicken dürfen. Ja, Herr, wir dürfen zu dir kommen und Vater sagen: Abba. Wir dürfen zu dir kommen mit all unseren Anliegen und Nöten. Aber wir dürfen auch immer wissen, und wir wissen es, du meinst es gut. Herr, danke auch für diese verschiedenen Zeugnisse, wo wir durch dein Wort haben. Auch diese Zeugnis von dieser Ehepaar Spafford, wie du sie getröstet hast und wo sie sagen können: dein Wille geschehe. Herr, wir wollen wirklich in einer Beziehung mit dir leben. Nicht in einer Beziehung, wo wir Angst haben von dir. Vergib uns, wo es so war, und lerne uns, mit dir zu leben in Freiheit, mit Freude. Und wissen, du meinst es gut, Herr. Dieser Lobpreis und Dank, Herr, für dein Wort, für all das, was du für uns gemacht hast und tust, und für diese wunderbare Hoffnung, welche wir in und durch dich haben, Herr. Amen. Ja, wir wollen gemeinsam ein Lied singen, 381. Lied 381. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Nathanael Winkler mit dem Thema »Alles dient zum Besten«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!